Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich wollte sagen, ich mache nicht Illustration, aber ich mache Bilder zu allen meinen Büchern. Also ich suche eine Ebene, sich in der bildenden Kunst ausdrücken, wie man sich auch ausdrücken konnte mit dem Text.
Der Büchermarkt mit Tanja Lieske und mit einer traurigen Nachricht. Die Buchkünstlerin Květa Pacovská ist vor 2 Tagen im Alter von 94 Jahren verstorben. Geboren wurde Květa Pacovská am 28. Juli 1928 in Prag, wo sie bis zu ihrem Tod lebte und arbeitete. Sie war eine hoch angesehene Künstlerin. 1991 erhielt Květa Pacovská für ihr Bilderbuch 1,5 Viele den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ein Jahr später die Hans-Christian-Andersen-Medaille für ihr gesamtes Illustrationswerk. Künstlerisch hatte Květa Pacovská sich zwischen Malerei, Grafik, Objektkunst und Buch positioniert. In ihrem Œuvre geht es um ein künstlerisches Gesamtkonzept, das sich an alle Altersgruppen richtete. Hören Sie einen Nachruf von Jens Thiele.
Ihre internationale Karriere als Buchkünstlerin begann Květa Pacovská in den 1980er Jahren. Über die Biennale der Illustrationen, die seit 1967 alle 2 Jahre in Bratislava stattfindet, fanden ihre Bildkonzepte zunehmend auch die Aufmerksamkeit westlicher Verleger. Ihr Formrepertoire dieser frühen Jahre bestand aus oft vignettenhaft freigestellten Figuren, die in leuchtender Farbigkeit und betont zeichenhafter Vereinfachung auf das Papier gesetzt wurden. Clown, Akrobat, Vogel, Katze oder Mond. Es scheint, dass Květa Pacovská ihre weitergehenden Vorstellungen vom Buch als Gesamtkunstwerk, in dem bildhafte, buchkünstlerische und haptisch-spielerische Erfahrungen zusammengeführt werden, erst mit der Öffnung der damaligen Tschechoslowakei zum Westen und damit zu ausländischen Verlagen realisieren konnte. So zeichneten sich ihre Kinderbücher der frühen 1990er Jahre durch hohe Druckqualität, extreme Farbprägnanz und Spielräume in der experimentellen Buchgestaltung aus. Květa Pacovská war in erster Linie eine Malerin, die ihren Bilderkosmos aus der Tradition der abstrakten Malerei heraus entwickelt hat. Ihr umfangreiches Werk zeigt Bezüge unter anderem zu Paul Klee und weiteren Avantgardisten des frühen 20. Jahrhunderts, so zum Beispiel zu den Konstruktivisten, den Dadaisten und Kubisten.
Ich denke schon, dass Kubismus ist eine so reiche oder reife Ära, von dem kann man viel lernen, weil man sieht die Sachen von vielen Seiten aus.
Solche künstlerischen Prägungen haben bei ihr zu einer Suche nach Ordnungssystemen geführt. Farbfelder, bevorzugt in Rot und Grün, werden seriell aufgelistet. Zahlenreihen entstehen. Grundformen wie Kreis und Quadrat werden spielerisch variiert. Schon die Titel von Pacovskas freien Werken zielen auf die strenge Form. Vertikale Skulpturen, quadratische Form oder Kreis. Auch ihre Bilderbücher zeugen von diesem Interesse an Ordnungskategorien. 1,5 Viele. Rot, Grün, alle. Rund und eckig. Alphabet. Immer wieder ging es um den bildnerischen Ausdruck von Formen, Buchstaben und Zahlen. Unverkennbar waren diese Bücher allein aufgrund der abstrahierten Motive in leuchtenden Farben. Vor allem Rot und Grün in Verbindung mit einem satt gedruckten, hochglänzenden Schwarz. Diese Ordnung durchbrach sie immer wieder mit überraschenden Störungen. Mal ist es die freie, autonom geführte Linie, die die Bildfläche durchschneidet, mal ein Schnitt ins Papier, der die Fläche öffnet, aber auch ein lustvolles Kritzeln mit dem Zeichenstift oder die Zusammenführung von kollagierten Materialien. In der Kinderbuchillustration nahm Květa Pacovská auch deswegen eine besondere Rolle ein, weil sie ihre Zeichnungen nicht als unmittelbare Illustration des Textes begriff. Sie bewegte sich vielmehr von bildnerischen Positionen auf eine Geschichte zu, suchte eher nach einem umfassenden künstlerischen Konzept und weniger nach der Bebilderung des Textes im Sinne traditioneller Illustration. Ihre Bilderbücher erzählen durch Farbe, Form und Material. Das klingt im ersten Moment paradox, da solchen bildnerischen Mitteln üblicherweise keine explizit narrativen Qualitäten zugesprochen werden. Doch ist es gerade ein Charakteristikum der Bücher Pazowskas, dass sie den Begriff des Erzählens um die Bilddimension erweitert hat. Natürlich ist die Hexe in Hänsel und Gretel auch als Hexe erkennbar. Aber ebenso blicken wir auch auf eine wilde, ungestüme Figur, die in immer neuen Bildtechniken erscheint. Gezeichnet, gedruckt, kollagiert. Auch in Hans Christian Andersens Märchen »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« transformiert sie den Text in eine fast abstrakte, bildhafte Sprache. So wenig wie sich Malerei und Grafik oder Fläche, Relief und Skulptur in Pazowskas Werk voneinander trennen lassen, so wenig können auch Text und Bild als separate Ebenen in ihren Büchern wahrgenommen werden. Ihr bildnerisches Denken schloss Typografie und Kalligraphie ein, ob nun an Papierplastiken, in Bilderbüchern, Künstlerbüchern oder auf Plakaten. Am deutlichsten wird die Verschmelzung von Text und Bild in den Künstlerbüchern und Ausstellungskatalogen. Es sind vor allem die mit der Hand gezeichneten Buchstaben, Wörter und Zahlen, die die Bildfläche mit der gleichen Kraft füllen wie Figuren und Formen. Pazowskas Handschrift besitzt eine ausgeprägte grafische Eigenart. Sie lässt Buchstaben zu bildhaften Gestalten werden. Wer je eine Widmung oder einen Brief von ihr erhalten hat, entdeckte, dass jeder Buchstabe eine Form und Gestalt besitzt, dass ein A oder ein Z zwar der Verständigung dienen, aber zugleich auch merkwürdige fremde Gestalten sein können. Květa Pazowska begriff das gestaltete Buch als ein Gesamtkunstwerk. Für sie war das Buch nicht nur eine Addition von Papierseiten zwischen zwei Kartons. Es war ein bespielbarer Raum für alle Sinne. Man kann damit die unterschiedlichsten Erfahrungen machen. Man kann mit den Fingern durch Öffnungen greifen oder auf reliefhaft gedruckten Flächen entlang fahren. Man kann einzelne Bildelemente aufklappen, drehen oder ziehen. Die geöffneten Türchen, die drehbaren Scheiben oder die herausziehbaren Bildstreifen setzen Verborgenes frei und verleiten zum eigenen Spielverhalten. Pazowska übertrug ihre Idee vom Buch als Skulptur und Papierplastik, letztlich vom Buch als Architektur, auf das Bilderbuch. Diese herausragende Auffassung vom Buch als sinnlich erfahrbarem Kunstwerk hat den Bilderbuchmarkt nicht nur belebt, sondern auch ästhetisch vorangetrieben. Ihre Bücher voll leuchtender Farbkraft, kühner Seitengestaltung und plastischer Erlebnisse haben der Kinderliteratur einen Weg aufgezeigt, das Buch nicht nur unter thematischer Perspektive wahrzunehmen, sondern auch als vielteiliges ästhetisches Objekt. Wer Květa Pazowska in ihrem Atelier in Prag, auf Messen oder bei einer Buchvorstellung kennenlernte, erlebte eine stille, bescheidene Frau, die auf eine intensive Weise über ihre Arbeiten sprach. Wenn es um Kinder ging, so entwickelte sie ihre Idee einer elementaren visuellen Bildung mit großer Überzeugung. Sie hat das Bilderbuch als eine Grundschule der Künste verstanden, in der erste bildnerische Erfahrungen zu Farbe und Form, zu Raum und Spiel vermittelt wurden. Ihre Buchkunst wird weiterhin Kinder faszinieren und erwachsene Buchsammler beglücken. In einem ihrer letzten Bilderbücher, die Nimmt es, Frau, das 2018 zu ihrem 90. Geburtstag erschien, kommt eine kleine alte Frau aus der Nirgendwo-Welt in unsere Welt. Sie nimmt alles, was ihr gefällt, und verschwindet am Ende wieder in die Nirgendswelt. So ist nun auch Květa Pazowska verschwunden, nachdem sie alles aus der Bilderwelt genommen und bearbeitet hat, was ihr gefiel. Zurück bleiben ihre Bücher. Zu unserem Gefallen.
Jens Thiele zum Tod der Prager Buchkünstlerin Květa Pazowska. Ihre bekanntesten Kinderbücher 1, 5 viele und Blau-Rot alle sind im Verlag Mien Edition in München erschienen. Themenwechsel. Seit Menschen lesen und schreiben können, haben sie sich mit der Verschlüsselung von Texten beschäftigt, aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus. Die Entschlüsselung wiederum erfolgt oft Jahrhunderte später oder eben gar nicht. So beschäftigt das sogenannte Voynich-Manuskript aus dem 15. Jahrhundert Dechiffrierer seit eben dieser Zeit. Soeben entschlüsselt wurden die Briefe, die Maria Stuart während ihrer Gefangenschaft geschrieben hat. Sie hatte dafür den sogenannten Nomenklator verwendet. Vor der Sendung habe ich mit dem deutschen Kryptologen Klaus Schmee gesprochen und ihn zuerst gebeten, mir das System des Nomenklators zu erklären.
Ja, ein Nomenklator ist ein sehr altes Verfahren, was es mindestens seit dem Mittelalter gibt und ist sehr einfach. Also jeder Buchstabe eines Texts wird durch eine Zahl zum Beispiel ersetzt und für einzelne Wörter oder für besonders häufige Wörter gibt es dann eine eigene Zahl. Das heißt, bei häufigen Wörtern kann man eine Zahl verwenden, bei anderen Wörtern muss man Buchstabe für Buchstabe verschlüsseln.
Es ist extrem schwierig zu entschlüsseln und mit menschlicher Gehirnkraft ist es eigentlich kaum zu schaffen. Die KI, der ist es jetzt gelungen mit einem Verfahren, das sich Hillclimbing nennt. Wie hat man sich das denn vorzustellen?
Ja, Hillclimbing ist ein relativ neues Verfahren, also ein paar Jahrzehnte alt aus der Informatik. Und man probiert einfach durch. Also man fängt mit einem Schlüssel an, entschlüsselt, guckt, ob das, was dabei rauskommt, Sinn macht. Wenn nicht, ändert man den Schlüssel geringfügig, entschlüsselt wieder, guckt wieder, was dabei rauskommt. Und wenn das dann nach bestimmten Kriterien besser ist, dann lässt man den neuen Schlüssel und ändert den wieder ein bisschen ab. Und das geht so Runde für Runde, hunderte oder tausende Male hintereinander. Und wenn man Glück hat, hat man dann am Ende die richtige Entschlüsselung vorliegen.
Daran waren 3 Dechiffrier-Experten aus Israel, Japan und Deutschland beteiligt. Wie lange haben die denn gebraucht? Wissen Sie das?
Die haben, genau weiß ich es nicht, aber sie haben schon mehrere Monate gebraucht. Und sie haben alle entschlüsselt. Also es sind über 50. Sie haben alle davon entschlüsselt. Und na gut, sie waren alle gleich verschlüsselt, allerdings war es schon eine recht gute Verschlüsselung für das 16. Jahrhundert. Also das war nicht einfach, das zu knacken.
Welche Geschichte hat der Nomenklator denn genommen? Wie lange wurde der in der Menschheit denn noch angewendet?
Also bis ins 20. Jahrhundert, vereinzelt auch noch im Zweiten Weltkrieg und ganz vereinzelt auch noch im Kalten Krieg. Allerdings dann nur für weniger wichtige Sachen. Also im Grunde war der Nomenklator dann im 19. Jahrhundert schon veraltet. Da gab es dann schon bessere Verfahren.
Sie selbst, Herr Schmee, waren hier nicht beteiligt. Sie haben sich aber intensiv mit dem sogenannten Voynich-Manuskript befasst. Das wurde ja im 15. Jahrhundert geschrieben und illustriert von einer uns unbekannten Person und ist bekannt nach dem Buchhändler Wilfried Michael Voynich, der es 1912 gekauft hat. Dieses Buch gehört zu den ganz besonderen Büchern unseres Kulturguts. Was macht es denn für Sie besonders?
Ja, das Interessante am Voynich-Manuskript ist, dass man es nicht lesen kann. Also das hat 230 Seiten, alle mit Text und Bildern gefüllt. Und der Text ist in einer Schrift geschrieben, die man sonst nirgends kennt, die man nicht lesen kann. Und es haben wirklich schon viele versucht, das Ganze zu entschlüsseln, hat aber bisher nicht geklappt.
Wenn man sich diese Schrift anschaut, dann sieht man Buchstaben, die irgendwie vertraut scheinen. Was für eine Art von Alphabet könnte das denn sein? Welcher Sprache oder Sprachgruppe würden Sie es denn zuordnen?
Ja, also das Alphabet sieht auf jeden Fall europäisch aus. Also die Buchstaben sind oftmals so ähnlich wie die normalen Buchstaben, die wir kennen, aber halt hier und da noch ein Schnörkel mehr oder an einer anderen Stelle. Von daher gehe ich stark davon aus, dass das Buch oder das Voynich-Manuskript in Europa, also wahrscheinlich in Mitteleuropa, entstanden ist. Viel mehr weiß man allerdings nicht. Es gibt jetzt keine andere Schrift, bei der man jetzt sagen würde, die sind irgendwie miteinander verwandt oder das hat miteinander zu tun. Und man konnte bisher auch keine Sprache identifizieren, was sehr ungewöhnlich ist, weil es gibt da statistische Verfahren und jede Sprache hat da so ihren Fingerabdruck, aber das scheint nicht so richtig zu passen.
Genau, hochgehandelt werden immer wieder die romanischen Sprachen, auch das Hebräische ist im Gespräch. Welche davon käme denn für Sie in Frage?
Ja, ich gehe davon aus, dass das Voynich-Manuskript aus Mitteleuropa kommt. Wenn es überhaupt einen Sinn hat, was ich mir also absolut nicht sicher bin, dann dürfte es wohl in einer mitteleuropäischen Sprache, so Deutsch, Italienisch, Lateinisch geschrieben sein. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass da im Voynich-Manuskript gar nichts drin steht, sondern dass das eine bedeutungslose Folge von Buchstaben ist. Aber man weiß es nicht. Also vielleicht kommt jemand irgendwann mit der Lösung daher.
Angenommen, es wäre eine Kunstsprache, wie sie zum Beispiel J.R.R. Tolkien für seine Elben erfunden hat. Wäre das denn, Herr Schmee, ein Hindernis für die Entschlüsselung?
Es wäre ein Hindernis, aber es wäre trotzdem möglich. Also man hat ja wirklich sehr viel Text, den man analysieren kann, 230 Seiten. Und wenn da wirklich eine Struktur drin ist und wenn das eine Sprache ist, die man übersetzen kann in eine normale Sprache, dann müsste das mit heutigen Mitteln gelingen. Und die Tatsache, dass es eben nicht gelungen ist, spricht eben stark dafür, dass das jetzt nicht eine Kunstsprache ist, die man jetzt mit der von Tolkien vergleichen kann. Wenn, dann müsste es irgendwas Komplizierteres sein, was sich nicht so ohne weiteres übertragen lässt. Also von daher die Kunstsprachenhypothese halte ich auch für unwahrscheinlich. Schon allein deshalb, weil es das im 16. Jahrhundert noch nicht in der Form gegeben hat oder nicht, dass es bekannt wäre.
Sie haben aber angedeutet, dass der Verfasser oder die Verfasserin die Empfänger wahrscheinlich in die Irre führen wollte. Das ist Ihre liebste Theorie. Warum könnte der oder diejenige das im Sinn gehabt haben?
Ja, ganz einfach. Also meine liebste Theorie ist, dass da im 15. Jahrhundert ein Scharlatan so ein Buch geschaffen hat, um es an irgendeinen reichen Büchersammler für viel Geld zu verkaufen. Und klar, wenn so ein Buch rätselhaft aussieht und nicht lesbar ist, das könnte bei einem Sammler durchaus beliebt gewesen sein damals.
Es ist ein Manuskript, das auch eine wirklich aufregende Geschichte hat. In Italien wurde es entdeckt, aber es hat ganz sicher mal einem Alchemisten gehört. Ein weiterer Besitzer war Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Scharlatane und Dechiffrierer aller Jahrhunderte haben sich damit beschäftigt. Man könnte jetzt fast meinen, dass verschlüsselte oder geheimnisvolle Bücher auch ganz besondere Besitzer an sich ziehen.
Das teilweise schon. Allerdings, man muss sagen, es gibt noch sehr viel mehr verschlüsselte Bücher. Also ich kenne etwa 120 davon. Viele davon sind verschlüsselte Tagebücher, die man dann auch durchaus lesen kann und entschlüsseln kann. Das ist dann auf eine ganz andere Art wieder spannend, auch wenn es jetzt kryptologisch dann nicht so interessant ist. Die meisten verschlüsselten Bücher haben keine so bekannten oder prominenten Vorbesitzer wie jetzt das Voynich-Manuskript, sondern da ist dann eher der Tagebuchschreiber oder auch sonst irgendein unbekannter Künstler, der das gemacht hat. Also ist ganz unterschiedlich.
Immer wieder mal behaupten ja Forscher, dieses Skript dechiffriert zu haben. Die letzte mir bekannte Agenturmeldung dazu war vom Juni 2020. Wäre das, Herr Schmee, überhaupt wünschenswert? Ein Geheimnis kann doch auch ganz schön sein.
Ja, also zunächst mal, es gibt meines Wissens inzwischen, glaube ich, 70 angebliche Lösungen des Voynich-Manuskripts. Also ist ein ziemliches Ärgernis, dass da ständig irgendwelcher Blödsinn veröffentlicht wird. Ich gebe ehrlich zu, mir ist es ganz recht, dass das Voynich-Manuskript nicht entschlüsselt ist bisher, weil dadurch ist es spannender. Und ich denke, wenn es irgendwann entschlüsselt werden würde, dann würde es nochmal einen ziemlichen Medienhype verursachen. Aber danach wird die Attraktivität dann doch deutlich nachlassen. Und das wäre ja auch irgendwo schade.
Das meint der Informatiker und Kryptologe Klaus Schmee. Wir sprachen über die entschlüsselten Briefe der Maria Stuart und über das mittelalterliche Voynich-Manuskript. Dieses Buch sieht von außen sehr unscheinbar aus, ist aber auch wegen der vielen Illustrationen ein wahrer Augenschmaus. Wer sich das anschauen möchte, dem sei ein Faksimile der Favoritenpresse in Berlin empfohlen. Man findet darin auch einen Essay von Klaus Schmee und ein Vorwort von Vera Pacher. So. Und hier noch kein Hörerrätsel, aber eine bekannte Stimme.
Er kann sprechen, er kann hören, Vögel im Park vor dem offenen Fenster, manchmal Flugzeuge, dann Stimmen im Zimmer, Nachtstille, Regen im Morgengrauen. Er kann riechen, Apfelmus, Blumen, Hygiene. Er kann denken, was er will, und er denkt.
Der eine oder die andere von Ihnen hat es sicher erkannt, das war Max Frisch. Ein halber Satz oder zwei war das aus seinem berühmten Roman »Mein Name sei Gantenbein«. Mehr davon und natürlich ganze Sätze gibt es heute Abend in unserer Lesezeit um 20.30 Uhr. Dazu begrüßt sie dann Jan Drees. Hier noch eine Meldung. 2 von 9 Jurorenplätzen für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels sind neu besetzt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Journalistin, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal und die Buchhändlerin Christiane Schulz-Rother in den Stiftungsrat des Friedenspreises berufen. Die neuen Juroren folgen auf Peter Dabrock und Felicitas von Lovenberg, wie der Börsenverein in Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Lennart Pyritz. Die Sendung Forschung aktuell geht unter anderem der Frage nach, ob die künstliche Intelligenz bei der Vorhersage von Erdbeben eine Hilfe sein kann. Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle sagt Tanja Lieske.